Es ist sehr, sehr schwierig, vom Romaneschreiben zu leben in Deutschland immer noch. Ich habe wirklich in den Freistunden in der Schule mich in so einen kleinen Raum eingeschlossen im Dachboden, sehr romantisch, und habe da wirklich stundenweise geschrieben.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und habe heute Bestseller-Autorin Anne Stern zu Gast. Sie wurde 1982 in Berlin geboren und lebt auch heute dort mit ihrer Familie. Sie ist promovierte Germanistin, Historikerin und wir werden im Gespräch auf ihre berufliche Reise schauen, erfahren, ob man als Schriftstellerin den finanziellen Erfolg planen kann und einen Einblick in ihre Inspirationsquellen bekommen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Anne.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Hallo, Alicia.
Mit welchen drei Worten würde dich deine engste Freundin beschreiben?
Ich vermute, dass sie sagen würde, ich glaube, ich komme immer ziemlich stark rüber, willensstark wahrscheinlich. Dann, glaube ich, wirke ich zumindest auch erstmal ziemlich organisiert. Und strukturiert. Und ich hoffe aber auch, dass sie schon auch sagen würde, dass ich auch eine sensible, liebevolle Seite habe.
Okay, dann haben wir dich ja jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt. Und wir fangen mal einen Schritt vor deiner Schriftstellerkarriere an. Du hast als Lehrerin gearbeitet. Wie kam es dann zur beruflichen Veränderung, dass du den Job jetzt ja heute nicht mehr machst?
Das stimmt. Also ich wollte eigentlich immer schon gerne einen Roman schreiben und hatte auch immer schon ganz viele Ideen und ich habe auch immer schon Kurzgeschichten geschrieben, eigentlich seit meiner Kindheit. Und diesen Traum haben ja wahrscheinlich auch viele Menschen und ich habe mich aber irgendwie nie getraut. Also ich hatte diesen Mut nicht zu sagen, ja, ich werde jetzt Schriftstellerin. Ich kannte auch dieses Berufsbild sozusagen gar nicht und komme eher aus einer Familie, wo es schon auch darum ging, man muss seinen finanziellen Background sichern und genau. Und ich war auch sehr gerne Lehrerin, aber ich habe trotzdem diese Idee eben nie ganz verloren und habe dann tatsächlich während meines Berufs als Lehrerin angefangen, dann doch ernsthaft zu schreiben. Es gab irgendwann so einen Klick in meinem Kopf, wo mir klar wurde, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, ich habe mir dann wirklich Zeit zusammengekratzt. Also es gibt ja eigentlich keine Zeit, das wissen wir ja alle. Und ich habe auch Kinder und ich habe wirklich in den Freistunden in der Schule mich in so einen kleinen Raum eingeschlossen im Dachboden, sehr romantisch, und habe da wirklich stundenweise geschrieben und so meinen ersten Roman irgendwie zusammengekriegt. Und das habe ich dann selbstständig veröffentlicht. Also ich bin gar nicht über den Weg sozusagen direkt zum Verlag gegangen, sondern wusste von der Möglichkeit, dass man als Self-Publisherin seine Romane selbst veröffentlichen kann. Und das habe ich gemacht. Das war irgendwie so der Weg des geringsten Widerstandes, würde ich sagen, erstmal.
Okay, und dann war das erste Buch draußen und dann kam der Erfolg über Nacht oder wie lief das dann weiter?
Also über Nacht wäre jetzt übertrieben, aber er kam schneller, als ich das je für möglich gehalten hätte. Er kam im Grunde mit dem zweiten, allerspätestens mit dem dritten Buch. Also ich habe dann eine Serie draus gemacht, eine Buchserie, eine historische. Ich schreibe historische Romane. Und das hat sich irgendwie relativ gut verkauft, ohne dass ich wahnsinnig viel dafür getan hätte. Es passte aber sehr gut in den Buchmarkt gerade, weil historische Sagas und Familiengeschichten eben zu dieser Zeit, vor 8 Jahren war das ungefähr, sehr erfolgreich waren. Und ja, ich habe mich da eben von Anfang an auch mit meinem Text, mit meinen Geschichten, aber auch mit dem Cover, das war natürlich sehr wichtig, gerade wenn man online verkauft, in dieses Genre sozusagen eingeschrieben. Und das hat irgendwie auch zu meiner eigenen Überraschung ziemlich gut funktioniert, so dass ich eigentlich schon nach ungefähr einem Jahr vom Self-Publishing hätte leben können.
Okay, also das Vorurteil, vor allem jetzt von deinen Eltern, man braucht ja auch einen sicheren finanziellen Background und als Lehrerin hat man den ja, ist ein sicherer Arbeitsplatz. Wie lange hast du beides parallel gemacht? Weil du jetzt gerade gesagt hast, man hätte schon nach einem Jahr auch sich von der Schule verabschieden können.
Ja, ich habe mich auch relativ schnell von der Schule verabschiedet. Ich war dann in Elternzeit mit meinem zweiten Kind. War dann sowieso erstmal nicht so richtig vor Ort, habe dann noch ein kleines Gastspiel gemacht, nämlich noch einen ganz tollen Leistungskurs noch vertreten und bin dann wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Schuldienst ausgeschieden, nachdem ich dann nach der Elternzeit wieder zurückkehren hätte, also hätte müssen. Und genau, das fiel mir einerseits nicht so leicht, weil ich eben diese Schule, diese Tätigkeit, meine Kolleginnen, meine SchülerInnen einfach sehr mochte. Aber das hat sich dann doch recht schnell klar rauskristallisiert, wenn ich das jetzt ernsthaft betreiben möchte und diesen Beruf wirklich ernsthaft verfolgen möchte, dann kann ich nicht noch neben meinen dann inzwischen auch 3 Kindern und dem Schuldienst noch wirklich regelmäßig Romane schreiben und mich da rein vertiefen. Denn es ist ja schon auch eine Arbeit, bei der es sehr auch um kognitive Prozesse geht und man sich sehr, ja, wirklich hinabbegeben muss in diese Geschichten. Immer nur in irgendeiner Freistunde das nebenher schnell aufschreiben, das ging irgendwann nicht mehr.
Ja. Ja. Also war dann auch dein Erfolgsrezept einerseits als Self-Publisher zu starten und sich dann aber auch 100% auf das Thema Bücherschreiben zu fokussieren, oder gab es da noch andere Faktoren?
Nee, das war im Grunde das Wichtigste. Und jetzt hattest du gerade vorhin auch gesagt, das Vorurteil meiner Eltern oder meiner Familie. Tatsächlich ist das ja weiterhin kein Vorurteil, sondern sozusagen doch aus Erfahrung oder aus Zahlen geboren. Also es ist sehr, sehr schwierig, vom Romaneschreiben zu leben in Deutschland immer noch. Und das wird sich, glaube ich, auch auf absehbare Zeit gar nicht ändern. Das heißt, diese Geschichte, die ich da erlebt habe, das ist schon eine große Ausnahme in der Buchwelt. Und ich habe dann eben noch ungefähr vielleicht ein weiteres Jahr dieses Self-Publishing weitergemacht und noch eine weitere Buchserie geschrieben, die dann wirklich sehr erfolgreich war. Das waren die Frauen vom Karlsplatz. Die spielen, das sind 4 Romane, die zusammenhängen und die alle in meiner Heimat Lichterfelde spielen, wo ich auch lebe. Und dann ergab sich eben die Zusammenarbeit mit einer Literaturagentin, bei der ich bis heute bin, bei Julia Eichhorn. Und die hat dann eben schon, oder wir haben uns dann beraten und besprochen, und sie hat gesagt, klar, du kannst jetzt immer so weitermachen. Du kannst auch in diesem irren Tempo weiter Romane veröffentlichen, denn im Self-Publishing geht es schon auch um Veröffentlichungsfrequenzen. Das heißt, da muss man eigentlich schon so 3 bis 4 Titel im Jahr auf den Markt bringen, um eben diese Stabilität, dieses Lesefutter, was ja auch die Leserinnen sozusagen dann wollen, zu generieren. Und sie hat gesagt, aber wir können es natürlich auch mal versuchen bei einem Publikumsverlag. Ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein neues Projekt, eine neue Idee, und habe ihr das geschickt. Und dann sagte sie, also ja, das würde sie mal versuchen zu verkaufen. Und das hat sich dann eben sehr, sehr schön, sehr, sehr gut verkauft. Also es gab dann mehrere Verlage, die daran Interesse hatten. Und der Rowohlt Verlag hatte dann eben wirklich das beste Angebot für uns und hat sich sehr um diese tolle Serie, die dann daraus entstanden ist, auch bemüht. Und das war eben Fräulein Gold. Und Fräulein Gold ist eine Serie, die in Berlin in den 1920er Jahren spielt. Passte natürlich auch gerade wieder ganz gut auch zu den Lese- und Sehgewohnheiten von uns allen. Also wir schauen ja auch gerade sehr gerne alle diese 20er Jahre Serien und lesen gern die Romane dazu, weil das viel mit uns und unserer heutigen Lebenswelt, glaube ich, zu tun hat, diese Zeit der Weimarer Republik. Und genau, und diese Serie, die läuft eben jetzt inzwischen schon seit fast, ich glaube, 4 Jahren. Und da ist jetzt gerade der 7. Band im letzten Herbst erschienen. Und genau, also das ist etwas, was sehr viel Stabilität gibt. Wenn man natürlich so eine feste Serie hat, wo jedes Jahr ein Roman erscheint, der auch jedes Mal auf den Bestsellerlisten landet, dann hat man natürlich erstmal schon ein ganz gutes Polster, auf dem man irgendwie, ja, sich sicher fühlen kann, ein Stück weit.
Ja, aber du hast gesagt, es ist eigentlich eine Seltenheit, und auch heute ist es noch schwer vom Einkommen oder das vor allem zu planen. Vielleicht hast du einen kleinen Branchenüberblick. Wie viele Bücher müssen denn eigentlich pro Jahr verkauft werden, damit man davon leben kann?
Also ich bin wirklich gar nicht gut mit Zahlen, und das hängt natürlich auch immer von sehr vielen Faktoren ab. Also was vielleicht interessant ist, ist, dass in Deutschland ungefähr, wenn man von den Meldungen bei der Künstlersozialkasse ausgeht, also wie viele SchriftstellerInnen dort gemeldet sind, von diesen Menschen können etwa 5% von ihren Büchern leben. Das heißt, 95% der SchriftstellerInnen in Deutschland leben nicht ausschließlich von ihren Büchern. Und das kann man dann eben auch ganz gut natürlich an den Zahlen sehen. Die Kurt-Wolf-Stiftung, die hat letztes Jahr so eine ganz gute Übersicht mal rausgebracht. Wer verdient was am Buch? Ja. Das ist so ein ganz cooles Plakat, was man auch online angucken kann. Und die gehen davon aus, dass man ungefähr 10% am verkauften Buch als Autorin bekommt. Das ist aber sehr großzügig gerechnet. Fast niemand bekommt wirklich 10%. Man müsste eher bei 5-7% ansetzen. Also sagen wir mal, ein guter Euro pro verkauftes Buch, was über den Ladentisch geht, bekommt die Autorin, der Autor. Und weiß ich nicht, jetzt müsste man von einem monatlichen idealen Gehalt ausgehen. Sagen wir mal brutto 3.000 Euro, wäre vielleicht schon ganz schön. Wobei, davon könnte ich jetzt meine fünfköpfige Familie auch noch nicht ganz ernähren. Aber nehmen wir das jetzt mal so an, dann müsste man also 3.000 Bücher im Monat verkaufen. Und das wären ja dann schon gute 35.000 im Jahr. Und das ist sehr viel. Und das verkaufen sehr wenige Autorinnen und Autoren im Jahr. Also genau. Deswegen, zumindest ich, veröffentliche mehr als ein Buch pro Jahr. Von nur einem Roman, nur einer Neuerscheinung im Jahr, da müsste man dann immer ganz, ganz weit oben auf der Bestsellerliste stehen.
Okay.
Langfristig, um davon leben zu können.
Ja. Und du veröffentlichst auch alle Bücher jetzt mittlerweile im Verlag oder auch immer noch als Self-Publisher? Vielleicht können wir da nochmal auf die Unterschiede auch gucken.
Ja, also ich bin eine sogenannte Hybrid-Autorin. Das heißt, ich mache beides. Ich habe die letzten Jahre doch meinen Fokus sehr stark auf die Titel gelegt, die ich in den Verlagen veröffentliche. Ich bin beim Rowohlt Verlag und seit etwa 3 Jahren bin ich auch noch beim Aufbau Verlag in Berlin. Und das hat mich doch jetzt sehr gefordert. Und das ist auch einfach nochmal eine andere Arbeitsweise, denn man muss ja auch mit den Verlagen und den MitarbeiterInnen dort natürlich sehr, sehr viel in Kontakt sein, was eben auch total Spaß macht. Aber man hat dann natürlich die Lektorate und die Korrektorate im Verlag. Man spricht sich ab über Marketingmaßnahmen. Ich bin ganz doll beteiligt in den Coverprozessen. Das zieht sich dann auch über Wochen, bis man da irgendwie natürlich dann auf einen grünen Zweig kommt und zu einem Cover findet, was die Geschichte spiegelt. Ja, also da gibt es sehr, sehr viele Prozesse, die sehr viel Zeit außerhalb des reinen Schreibens benötigen. Außerdem, seitdem ich Verlagsautorin bin, gehe ich auch sehr viel auf Lesereise, was ich als Self-Publisherin natürlich nicht gemacht habe. Da spielt man im Grunde ja nur online eine Rolle. Aber wenn man physische Bücher in die Buchhandlungen bringt, dann geht man auch oft auf Lesereise. Und das kostet auch sehr viel Zeit. Deswegen habe ich im Moment die Verlagstätigkeit ein bisschen priorisiert, sozusagen. Und meine Self-Publishing-Titel laufen aber weiter und sind im Grunde so ein bisschen eine Backlist, die mir eben monatlich immer noch ein bisschen Puffer bescheren. Genau. Und im Self-Publishing ist es eben so, dass man einen deutlich größeren Split sozusagen vom verkauften Buch bekommt. Also da geht das dann in eine ganz andere Richtung. Vom verkauften Buch bekommt man, kommt ein bisschen drauf an, über welche Distributor man das verkauft. Aber es ist schon so, dass da die Gewinne eher bei 20-30% vom Verkaufspreis liegen. Man hat aber natürlich wiederum eine kleinere Reichweite unter Umständen, weil man natürlich nicht das Marketing hat, was ein Publikumsverlag leisten kann und auch nicht den direkten Kontakt zu den Buchhandlungen und zum Vertrieb.
Also die Bücher kann man dann nur online erwerben und es sind auch nur E-Books oder werden diese Bücher auch gedruckt und an die Leserinnen versendet?
Es gibt da ganz viele verschiedene Modelle. Ich habe immer auch Bücher drucken lassen. Das ist dann Print on Demand. Also nur wenn jemand ein gedrucktes Buch bestellt, dann wird das eben gedruckt und verschickt. Und da ist dann also der Fokus, der Schwerpunkt ist doch sehr stark auf dem Online-Markt, also auf dem E-Book. Aber es gibt inzwischen auch Kolleginnen und Kollegen, die ganz erfolgreich im großen Stil auch selbst ihre Bücher drucken und über Großhändler in den Buchmarkt bringen. Und es gibt ja jetzt sogar immer wieder auch Beispiele von Autorinnen und Autoren, die ohne Verlag selbstständig ihre selbstveröffentlichten physischen Bücher dann so gut verkaufen, dass die auf die Spiegel-Bestsellerliste gehen. Das ist noch selten, aber das kann schon funktionieren und das finde ich eben immer unheimlich, ja, beflügelnd, das auch zu sehen. Also wie viele Wege die Geschichten von uns finden können, um zu den Leserinnen und Lesern zu gelangen. Das ist inzwischen sehr, sehr vielfältig.
Ja, und jetzt hast du schon verschiedene Einnahmequellen beschrieben. Braucht es also immer neue Bücher von dir oder kannst du auch nachträglich jetzt vielleicht wie beim Musikgenre über GEMA-Gebühren oder gibt es da auch nachträglich noch Ströme, die fließen?
Also ich bekomme schon jährliche Abrechnungen und da verkaufen sich natürlich dann auch die Backlist-Titel weiterhin, insbesondere natürlich bei den Serien. Also meine Fräulein Gold-Titel, die verkaufen sich auch weiterhin sehr, sehr schön. Dann inzwischen auch im Taschenbuch, wenn vielleicht die Leute das in der ersten Auflage im Hardcover, im Paperback jetzt vielleicht noch nicht gekauft haben, dann können die das jetzt eben günstiger kaufen, nochmal als Taschenbuch. Und also das ist schon sehr schön und sehr stabil. Aber das reicht natürlich nicht, um das Einkommen zu sichern, was man eben zum täglichen Leben braucht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall immer neue Titel schreiben. Das finde ich jetzt aber natürlich auch erstmal gar nicht schlimm, weil das ist ja meine Leidenschaft und das ist ja das, was ich machen möchte. Und ich habe eigentlich eher immer ein bisschen das Problem, dass ich zu viele Projekte habe, zu viele Ideen, die ich gar nicht alle umsetzen kann, weil ich das zeitlich natürlich gar nicht schaffe, die zu schreiben und weil auch der Buchhandel gar nicht so viele Titel jetzt von einer Autorin natürlich rausbringen kann. Also kann ja jetzt auch nicht alle 2 Monate ein neuer Anna-Stern-Titel in den Buchhandlungen liegen. Insofern muss ich mich da eigentlich eher immer selber ein bisschen bremsen. Genau, aber es erfordert schon einen stetigen Fluss an Kreativität und an neuen Ideen. Und auch, wenn man davon leben will, erfordert es, dass man den Buchmarkt auch beobachtet und ein bisschen eben guckt, was für Geschichten erreichen auch Leserinnen und Leser. Genau, und das macht mir aber eben sehr, sehr großen Spaß. So bin ich ja auch wirklich angetreten von Anfang an.
Das klingt aber ja auch nach einer Idealsituation. Also es mangelt dir nicht an Ideen und Inspiration. Du hast eher zu viele Ideen im Kopf, um die zu Papier zu bringen. Das heißt, so von dem Druck, mehr als ein Buch im Jahr veröffentlichen zu müssen, den verspürst du jetzt noch gar nicht oder hast ihn noch nie verspürt?
Nee, also tatsächlich ist Druck nicht unbedingt ein Wort, was jetzt für meinen Beruf, für mich persönlich gerade so wahnsinnig im Vordergrund steht. Ich kenne natürlich ganz einfach einen Zeitdruck, denn ich habe Deadlines und die müssen eingehalten werden. Also, naja, gut, doch, müssen sie schon. Also der Verlag braucht ab einem gewissen Punkt eben natürlich mein Manuskript, damit dann diese ganzen Arbeitsprozesse losgehen können und das dann eben pünktlich erscheint, was ja vor allem auch in meinem Interesse liegt, dass dieser Erscheinungstermin dann auch eingehalten werden kann. Das heißt, ich habe schon manchmal die Notwendigkeit, auch etwas mehr zu schreiben, als ich es vielleicht eigentlich idealerweise würde. Und ich habe auch manchmal die Notwendigkeit, dass ich zu Hause sagen muss, liebe Familie, ich muss dieses Wochenende mal schreiben. Das kann schon mal passieren in Hochzeiten. Aber dass ich jetzt irgendwie sehr im Stress wäre, weil ich wieder ein neues Buch schreiben muss, kann ich jetzt bisher noch nicht so sagen. Aber das ist wirklich auch eine relativ außergewöhnliche oder vielleicht auch privilegierte Situation, aus der heraus ich jetzt gerade spreche. Das kann auch in wenigen Jahren ganz anders aussehen, weil der Buchmarkt sehr lebendig ist und sich sehr schnell verändert. Und auch sich Genreprozesse, Genrevorlieben auch ganz, ganz schnell ändern. Das heißt, ja, also es kann auf jeden Fall schon mal sein, dass es irgendwann bei mir auch zu dem Punkt kommt, dass ich mich unter Druck fühle. Aber ich glaube, dann finde ich auch wieder einen Weg, dem zu begegnen, indem ich dann trotzdem wieder das schreibe, was ich eben schreiben möchte. Also ich glaube, das ist schon auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Prozess. Natürlich habe ich von außen bestimmte Erwartungen, die an mich herangetragen werden, ob vom Verlag, vielleicht auch von meiner Agentin oder vielleicht sogar auch von den Leserinnen und Lesern, die darauf warten, dass da der nächste Titel kommt. Aber ich muss immer auch das ausblenden, immer wieder diese Kraft auch finden, mich zu trauen, das auszublenden und zu sagen, der kreative Prozess, das ist meins, gehört mir. Und daraus schöpfe ich eigentlich sehr viel Stärke und Kraft für meine Geschichten.
Wie sieht denn so ein Entstehungsprozess und damit dann auch dein Berufsbild oder dein Alltag aus? Also so ein paar Bestandteile hast du ja schon beschrieben, aber wie lange dauert das und welche Phasen gibt es?
Auch das ist natürlich total unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt mal nur davon ausgehe, also wenn ich mal alles ausblende, was so drumherum passiert, wenn ich jetzt Interviews ausblende oder Lesereisen und diese ganzen sozusagen externen Tätigkeiten, wenn es jetzt mal nur ums Schreiben geht, um das Buch, um das Manuskript, dann ist es bei mir so, dass ich idealerweise natürlich eine Idee schon an den Verlag verkauft habe, ein Konzept, und dass ich eine Deadline bekommen habe, an dem dieses Manuskript stehen muss. Und dann setze ich mich hin und plotte sehr, sehr grob mein Buch. Ich bin eine sogenannte explorative Schreiberin. Das heißt, sehr viel von meinem Text entsteht erst, während ich schreibe. Ich habe am Anfang, als ich anfing zu schreiben, immer gedacht, ich müsste doch professionell sein und ich müsste das doch ganz minutiös planen mit Rastern und Tabellen und Szenen, Planung und so weiter. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, dass ich damit total scheitere und dass es dann ganz schnell auch hölzern wird. Und dann habe ich irgendwann einfach für mich entschieden, nein, ich darf meinen etwas chaotischeren Plan auch verfolgen. Und ich habe also nur eine sehr, sehr grobe Vorstellung, was in dieser Geschichte passieren wird. Ich lege eigentlich nur die wichtigsten Figuren fest, beziehungsweise die Figuren muss man sowieso auch, die kann man nicht festlegen, die kommen sowieso zu einem. Und man muss warten, bis sie sich irgendwie manifestieren. Und dann folge ich eigentlich meinen Figuren sozusagen durch die Geschichte, folge ihnen bei ihren Dialogen. Ich weiß auch am Anfang einer Szene oft nicht, wohin sich der Dialog genau entwickeln wird. Also ich lasse die miteinander reden und folge ihnen eigentlich nur. Und dabei sind aber, finde ich, die besten Geschichten, die besten Kapitel auch entstanden, in denen ich einfach diese Spontanität zugelassen habe. Genau, und der Schreibprozess, der dauert bei mir im Durchschnitt, wenn ich wirklich losgelegt habe, vielleicht 4 Monate ungefähr für einen Roman. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie umfangreich der Roman ist, auch wann er spielt, denn ich schreibe ja auch historische Romane und ich habe zum Beispiel eine Serie geschrieben, das waren 3 Bände, die im 19. Jahrhundert spielen, in Dresden. Und ich bin also weder Dresdnerin, noch weiß ich so richtig, was im 19. Jahrhundert so ganz genau geschehen ist. Natürlich weiß ich, ich bin Historikerin, aber musste doch sehr viele Details nachgucken, sehr viele Stadtpläne, historische Landkarten mir angucken, sehr viel über die Mode recherchieren und so weiter. Und dann hat das schon auch länger gedauert als 4 Monate.
Und dann kann man sich das vorstellen, dass du von Montag bis Freitag an deinem Schreibtisch sitzt und von 9 bis 18 Uhr schreibst? Oder wie ist das so? Passiert das zwischendurch? Beim Einkaufen kommt dir wieder die Idee und dann beim Spülmaschinen ausräumen die andere. Wo findet man dann so den Spagat zwischen sprudelnden Ideen im Kopf und dann aber auch alles zu Papier bringen?
Ja, es ist tatsächlich ein Spagat und der gelingt mal besser, mal schlechter. Also von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, das wäre die absolute Idealvorstellung, aber die Zeit habe ich eigentlich nie, weil ich ja 3 Kinder habe und eben natürlich ständig auch mit Care-Arbeit beschäftigt bin, mit Hausarbeit beschäftigt bin, mir mit meinem Mann die Bälle zuspiele, wer wieder wann welches Kind zu welchem Hobby transportiert und auf dem Spielplatz abhängt. Also das heißt, die reine Schreibzeit ist an manchen Tagen schon auch arg begrenzt. Das kann schon auch mal sein, dass ich mal einen 8-Stunden-Tag habe. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich mir nur 2 oder 3 Stunden am Tag zusammenknapsen kann. Dann schreibe ich zur Not auch mal wirklich irgendwo an Orten, die jetzt nicht so ideal sind zum Schreiben, also am Küchentisch oder während meine Tochter in der Geigenstunde ist, im Schulflur oder auf einer Parkbank, also im Café. Also das habe ich natürlich alles hinter mir und wird auch immer wieder passieren. Das kann ich zur Not auch. Wenn es sein muss, kann ich das auch, weil ich dann vor allem ab einem gewissen Punkt im Manuskript so sehr in meiner Geschichte auch lebe, dass mir das jetzt irgendwie, ich brauche dann nicht unbedingt jetzt erstmal 2 Stunden Ruhe und Meditation, sondern ich kann dann auch Dinge schnell aufs Papier in den Computer bringen, wenn ich vor allem, genau wie du gerade gesagt hast, eben vorher auch Zeit hatte, vielleicht meine Gedanken mal ein bisschen schweifen zu lassen, auf einer Busfahrt oder auf dem Fahrrad, beim Sport. Das ist eigentlich als Schriftstellerin schon auch ziemlich dankbar. Man lebt in dieser fiktiven Welt und sie ist gar nicht mehr so sehr abgetrennt jetzt von meiner echten Welt. Das heißt, das ist sehr durchlässig. Und manchmal habe ich auch im Kopf einen Dialog, den ich dann schon 5, 6 Mal durchgegangen bin. Und dann muss ich den eben nur noch schnell aufschreiben. Ja.
Okay. Woher nimmst du die Kreativität einerseits und auch die Inspiration für neue Geschichten?
Also diese Frage, die bekomme ich natürlich sehr oft gestellt. Auch bei meinen Lesungen wollen das immer ganz viele von den Besucherinnen und Besuchern wissen. Und ich habe irgendwie nie so eine richtig klare Antwort darauf, weil die Inspiration eben von überall immer kommt. Ne? Also das geht uns ja wahrscheinlich eigentlich allen so, auch wenn wir jetzt nicht gerade Schriftstellerin sind. Wir sind ja durchlässig für die Welt und wir gehen durch dieses Leben, durch die Welt und ich beobachte einfach unheimlich gerne. Habe ich schon immer sehr gerne. Ich hoffe manchmal, dass mir das niemand ansieht, wie ich so mit offenem Mund im Café sitze und so die Leute am Nebentisch anstarre, aber das mache ich. Und ich höre mir alles an, was Leute mir erzählen und ich speichere das irgendwo in einem geheimen Ort in meinem Gehirn. Ich habe dann gar nicht immer direkten Zugriff auch darauf, aber im entscheidenden Moment, wenn man mal so ein bisschen loslässt, dann ploppt das sozusagen wieder auf. Und ich habe ganz viele Dialogfetzen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und mich interessiert einfach immer wahnsinnig, was die Menschen antreibt, was die Menschen eigentlich wollen, in wen sie gerade verliebt sind, was sie verheimlichen und ja, und wie es ihnen miteinander geht und was sie miteinander tun. Und ich glaube, dieses Interesse muss man sich eben immer bewahren, weil ja alle Erzählungen, alle Narrative von den menschlichen Dingen ja leben. Und wenn man davon genug Repertoire hat, dann fällt es einem eben viel leichter, auch gut zu erzählen.
Jetzt wurde ja aus deinem anfänglichen Hobby und Leidenschaft vor allem dein Hauptberuf, deine Haupteinnahmequelle. Du hast auch gesagt, du musst deine Familie ja auch irgendwo davon mit ernähren. Was hat das einerseits natürlich finanziell mit dir gemacht, aber andererseits auch persönlich und vielleicht auch an deiner Einstellung zu Geld?
Ich hatte eigentlich noch nie so ein richtig klares Verhältnis zu Geld. Ich komme aus einer Familie, wo Geld immer ein bisschen knapp war. Also alleinerziehende Mutter, 3 Kinder. Es war schon immer klar, man muss sein Geld zusammenhalten irgendwie und es gibt eigentlich keinen Überfluss und es gibt eigentlich auch keinen Spielraum. Man kann vielleicht, wenn man sehr, sehr diszipliniert ist, ein bisschen sparen, aber man kann nicht wirklich das Geld vermehren. Also so war meine Ausgangssituation als Kind, Jugendliche, junge Erwachsene. Also ich hatte auch im Studium dann BAföG. Das war dann eben natürlich, es ging irgendwie, aber es war auch immer eher ein bisschen knapp, ist ja klar. Und dann hatte ich eben eine Zeit lang diese Sicherheit als Lehrerin und das habe ich schon sehr genossen. Also einfach dieses Gefühl, ich muss mir keine großen Sorgen erstmal machen. Ich kann meine Miete bezahlen und ich kann im Supermarkt das Essen für meine Kinder bezahlen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Und jetzt habe ich ein bisschen die verrückte Situation, die man ja eigentlich nicht erwarten würde. Ich habe jetzt einen künstlerischen Beruf. Und der bringt mir im Moment aber mehr Geld ein, als ich in meinem vermeintlich sicheren Beruf als Lehrerin hatte. Aber das ist auch ein bisschen trügerisch, dieser Eindruck, weil man als Schriftstellerin eben, klar, man macht vielleicht mal einen richtig guten Vertrag. Ich habe ein paar richtig gute Verträge gemacht, das war schön. Da hat man mal eine etwas größere Geldsumme zur Verfügung, mit der man eben auch irgendwas tun muss. Das heißt, man muss sich auch kümmern, wie lege ich das irgendwie sinnvoll an und wie schaffe ich Rücklagen. Weil es ist ja total flüchtig und ich weiß jetzt gerade die nächsten 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre bin ich noch abgesichert und wenn ich dann aber keinen guten Vertrag mache, wenn sich der Buchmarkt ändert, wenn die Leserinnen plötzlich nicht mehr das lesen wollen, was ich schreibe, dann bin ich in 3 Jahren eigentlich wirklich wieder an dem Punkt, wo ich mir einen anderen Beruf suchen muss. Genau, also das ist gleichzeitig sozusagen ein größerer Spielraum, den man mal für den Moment hat. Das fühlt sich irgendwie toll an. Und gleichzeitig bin ich aber immer sehr demütig und weiß ganz genau, dass das nicht von Dauer sein muss in der Kunst.
Und bereitet dir das Sorgen oder sagst du, nein, ich genieße jetzt auch die aktuelle Situation und dann, wenn es soweit ist, mache ich mir erst Gedanken oder hast du schon einen Plan B in der Tasche?
Also mein Plan B ist natürlich immer auch wieder Self-Publishing zu machen, weil ich ja ungefähr doch weiß, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass ich das, also diesen Spieltrieb, den ich da sozusagen hatte, dass ich den auch nicht verloren habe. Manchmal spiele ich schon auch ganz gerne ein bisschen. Und gleichzeitig mache ich mir deswegen nicht allzu große Sorgen, weil ich ja meinen Beruf Lehrerin habe und meine Qualifikation und die nimmt mir ja niemand weg. Und zumindest in Berlin ist es momentan so, dass man morgen wieder anfangen könnte. Ja. Ich müsste nur bei meiner Schule anrufen, glaube ich, hoffe ich. Und die würden sagen, ja, bist du morgen da, ne? Und mit dieser Sicherheit im Rücken lebt es sich halt schon auch als Künstlerin, als Schriftstellerin jetzt doch ziemlich gut.
Ja.
Aber ich habe trotzdem auch nicht vor, diesen Weg jetzt sofort wieder zu beschreiten. Also ich bin eigentlich im Moment total im Schreiben und total begeistert von diesem Beruf Schriftstellerin.
Schön. Ja, jetzt vielleicht abschließend. Am 12.3. ist dein neuer Roman erschienen, wenn die Tage länger werden. Worauf dürfen sich deine Leserinnen und Leser freuen? Und gibt es bereits schon ein neues Projekt, woran du schon wieder schreibst?
Ich fange mal mit der ersten Frage an. Also genau, mein neuer Roman ist erschienen im Aufbau Verlag, wenn die Tage länger werden, heißt er. Und es ist ein bisschen eine andere Geschichte, als ich bisher geschrieben habe, denn es ist eine Erzählung, die heute spielt. Es ist ein zeitgenössischer Roman. Und der Roman handelt von Lisa. Lisa ist auch eine Lehrerin und sie ist alleinerziehende Mutter und sie hat die ungewöhnliche Situation, dass sie einen ganzen Sommer ohne ihr Kind verbringen wird, weil ihr Sohn nämlich das erste Mal den Sommer mit seinem Vater in Polen verbringt und Lisa bleibt allein in Freiburg zurück und sie muss sich jetzt eben die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, wenn Paul, ihr Sohn, mal nicht da ist, wenn ich mal sozusagen die Funktion einer Mutter nicht mehr habe und wenn ich so eine ungeahnte Freiheit plötzlich vor mir habe von mehreren Wochen im Sommer, im Hochsommer. Das heißt, es ist eine sommerliche Geschichte, die aber eben ja helle und dunkle Töne, glaube ich, hat. Das haben aber alle meine Romane, glaube ich, diese gewisse Melancholie, dieses Bittersüße. Aber es geht eben auch vor allem um Selbstermächtigung, um neue Wege, um Neuanfänge im Sommer. Und das fand ich jetzt irgendwie, also ich habe den sehr, sehr gern geschrieben, diesen Roman. Genau, und das ist aber natürlich so bei einer Autorin immer, der eine Roman erscheint. Aber es ist schon ganz schön lange her, dass ich den geschrieben habe und diese Prozesse dauern eben so lange, bis der rauskommt, dass ich natürlich inzwischen längst bis über beide Ohren wieder in neuen Schreibprojekten stecke. Aber dazu darf ich natürlich noch nicht so viel verraten.
Okay, also wir verfolgen dich weiterhin und ich hoffe, alle, die bis hierhin zugehört haben, auch. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, liebe Anna. Danke für den Einblick in deinen Berufsalltag, in deine Gedankenwelt und dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, danke dir für das tolle Gespräch.
Ja, dann bis bald, würde ich sagen und vielen Dank.
Danke euch. Bis bald.